Hallo, hier ist der Equal Care Podcast, der dir alle zwei Wochen neue Impulse für deine gleichberechtigte und feministische Elternschaft liefert. Ich bin Hannah Drexler. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und systemische Beraterin und selbst Mama von drei Kindern. Zusammen mit meinem Mann lebe ich von Beginn unserer Elternschaft an ein 50-50-Modell. Das heißt, wir teilen uns Erwerbs-, Haus- und Care-Arbeit zu gleichen Teilen auf. Hier gibt es ganz konkrete Tipps für mehr Equal Care sowie neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dass ich heute ein Interview mit dir teilen kann mit einer Gästin, die schon sehr lange auf meiner Podcast-Gästinnen-Wunschliste stand, Susanne Mirau. Und du kennst sie vermutlich. Susanne hat viele lesenswerte Bücher geschrieben. Die meine Arbeit oder die Themen dieses Podcasts besonders betreffen, nämlich Mutterschaft und Care-Arbeit, sind Muttersein, New Moms for Rebel Girls und Füreinander Sorgen. Und ja, wie gesagt, Susanne ist Autorin, sie ist Kleinkindpädagogin, Bloggerin, du kennst vielleicht ihren Blog Geborgen, Gebunden, da gibt es sozusagen einen ganzen Kosmos dazu. Wie gesagt, es gibt noch weitere Bücher von ihr über das Leben mit Kindern, immer aus einer bindungsorientierten oder bedürfnisorientierten Perspektive. Sie hat selbst drei Kinder und ja, ich habe mich, wie gesagt, sehr gefreut, mit ihr zu sprechen. Unser Fokus lag auf der Frage, wer sind eigentlich diese New Moms? Und ja, der Frage der feministischen Mutterschaft, die wollte ich schon lange gerne mit Susanne besprechen, weil ich ihre Perspektive da sehr klar und wertvoll finde. Viel Freude mit diesem Gespräch. So, liebe Susanne, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Wir wollen ja über Mutterschaft vor allen Dingen sprechen. Ich habe mich als erstes gefragt, was Mutterschaft eigentlich heute auszeichnet, ne? Für die Generationen an Frauen, die jetzt Kinder irgendwie zwischen Baby und so anfänglichem Teenageralter haben. Was ist eigentlich das, was da besonders verändert ist am Muttersein?
Ich glaube vor allem die enorme Komplexität. Also in der Art, wie wir Mutterschaft leben könnten. Also da ist schon wieder gleich eine Einschränkung mit drin, ne? Weil natürlich gibt es auch enorme Einflüsse darauf, wie wir tatsächlich das leben können. Aber theoretisch gibt es unterschiedliche Modelle und gleichzeitig gibt es aber auch so viele Anforderungen an Mutterschaft, die halt mit der Zeit immer mehr steigen, dass wir da in einer riesigen Komplexität sind, von Mutterbildern bis hin zu dem, wie wir es leben könnten.
Mhm. Und glaubst du da auch dieses Bewusstsein da so viel verändert? Also weil ich habe das Gefühl, das ist ja irgendwie auch noch relativ neu und wahrscheinlich Teil unserer Bubble, überhaupt die Prägung von Mutterschaft zu reflektieren oder sich bewusst zu machen, darüber Wissen zu haben. Wenn ich mich mit meiner Mutter zum Beispiel darüber austausche, dann sagt sie mir immer wieder, dass ihr da ganz vieles einfach überhaupt nicht bewusst war und sie auch nicht hätte wissen sollen, wo sie jetzt den Zugang zu diesem Wissen herbekommen sollen. Obwohl sie definitiv Mutterschaft reflektiert hat, sag ich mal, und auch eher feministisch geprägt war, sich gefragt hat, wie sie Mutterschaft leben will. Aber sie hatte, glaube ich, wenig Zugang wirklich zu wissen, es war mehr so ihr eigenes, so überlegen. Was glaubst du, ist auch wichtig über die Prägung von Mutterschaft zu wissen, um mit dieser Komplexität vielleicht auch umzugehen?
Also ja, ich finde schon, dass es total wichtig ist zu gucken, warum haben wir eigentlich diese Mutterbilder? Weil die ja durch diese Komplexität so drückend sind, ja, also weil wir haben ja, das hat ja auch zugenommen jetzt in der aktuellen Müttergeneration, ja, also natürlich hatten wir früher auch schon bestimmte Rollenerwartungen, aber wir haben jetzt ja mehr, also früher, jetzt wenn wir es basic ausdrücken, ja, also früher halt Haushalt, und Mutterschaft. Ja, und wir hatten auch noch nicht so viel Informationen darüber, was macht es eigentlich, was ist wichtig für kindliche Entwicklung und so. Und jetzt sind aber viel mehr Sachen dazugekommen. Ne? Jetzt ist die Erwerbstätigkeit dazugekommen noch als Anforderung, die auch irgendwie mit erwartet wird, beziehungsweise die sein muss, weil eben dieses Ein-Ernährer-Modell nicht mehr funktioniert, was positiv und negativ sein kann. Ne? Und dazu auch noch die ganz krassen Beauty-Standards. Also natürlich hatten wir das früher auch schon, also wenn man sich so Werbung anguckt aus den 50er und 60ern, ne, die Anziehsachen, die Frisuren und so, das war auch schon da. Aber das hat nochmal deutlich zugenommen an Intensität, ne, und sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass man einerseits sich bewusst damit auseinandersetzt, also Mütter, aber oft auch unbewusst, dass, also das erlebe ich von Müttern, ne, dass die halt sagen, oh, wie krass ist das denn eigentlich, was muss ich denn eigentlich machen? Ne, momentan auch mit der Kita und mit der Schulkrise, was da erwartet wird an Leistungen, die insbesondere Mütter ja wieder bringen müssen an Hausaufgaben, an Lernen zu Hause, weil in der Schule Unterrichtsausfall ist, aber man im Rahmenplan bleiben muss und so weiter. Also das ist nochmal mehr geworden, was entweder bewusst oder unbewusst auf uns einwirkt.
Und meistens, da hast du recht, spüren Mütter dann ja hauptsächlich diesen enormen Druck all dieser Erwartung. Ne? Das ist auch das, was mir auf jeden Fall viel begegnet in meiner Arbeit. Genau, ist dieses alles zu viel und eher Selbstzweifel, die dann damit einhergehen und die Frage, was mache ich eigentlich falsch, in Anführungsstrichen. Das ist ja aber auch Teil der Prägung, ne? Dass Mutterschaft oder die Aufgaben von Mutterschaft so individualisiert werden. Also da hilft ja auch eigentlich das Wissen, ne? Um mit dem Druck wieder umzugehen. Also das meine ich, dass man diese Prägung kennt. Magst du ein bisschen was zu dieser kulturhistorischen Prägung sagen? Seit wann eigentlich Mutterschaft überhaupt sozusagen eine Rolle, weißt du, geworden ist? Also eine extra, wie so eine soziale Kategorie sozusagen des Menschseins, ja, eigentlich wie so ein extra Ding. Das ist ja nicht schon immer so gewesen, dass das so eine, ja, wie so viele extra Erwartungen sind, die sozusagen mit Mutterschaft einhergehen. Und wie du gesagt hast, die haben sich, verändern sich dann auch über die Zeit. Aber wann hat es eigentlich angefangen?
Es ist schwierig, da so einen Punkt richtig zu finden, ne? Weil es auf dem Weg halt so viele, weil es auf dem Weg immer komplizierter wurde. Ja? Mhm. Es gibt ja auch Kulturen, ne, wo halt viel gleichberechtigter gelebt wird. Ja? Also es wird ja auch immer gesagt, ja, und früher die Frauen. Ich hatte das gerade erst letztens, dass wieder sowas war, wo gesagt wird, es hing mit Schlaf zusammen. Genau, wo gesagt wurde, ja, und die Frauen, die waren ja dann auch immer am Lagerfeuer so. Und die Männer waren dann auf der Jagd und ich so, nee, das ist längst überholt die Nummer. Das stimmt überhaupt nicht. Es war halt da auch schon anders, ja, dass das anders gelebt wurde. Und das ist halt, wie wir Geschichte interpretieren, dass es so gekommen ist. Ne? Und dann gab es aber eben diese Einflüsse darauf, dass Frauen aufgrund ihrer Reproduktionsfähigkeit eben Besitztümer wurden mehr. Ja, und das muss man auch nochmal unterscheiden. Dieses hatte noch nicht so richtig was mit diesem Mutterbild zu tun, ne? Weil es ging ja da auch sehr stark eben um Machtverhältnisse. Und später erst wurde das aufgeladen, dass die Mutter so wichtig ist für das Wohlergehen des Kindes. Weil ganz früher waren ja dann, also in der Zwischenzeit, waren ja dann eher die Väter, ne, für Bildung und sowas alles. Ansprechpartner und das wurde dann aufgeweicht hin zu, okay, das ist auch wieder so lustig, ne, dass den Frauen dann, den Müttern zugewiesen wurde, okay, du musst dich um die Kinder kümmern und dann, weil sie dadurch natürlich viel Handlungswissen bekommen und weil sie schon in frühen Jahren das machen müssen, haben sie dann viel Erfahrungswissen, wissen das und dann wirkt sie, Frauen sind da übrigens viel besser drin, ne? Deswegen müssen die das auch machen. Also es ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung oder irgendwie so. Und dann wurde natürlich auch gleich noch argumentiert damit, oder ein bisschen später, dann wurde gesagt, ja, das ist auch von Gott so vorgegeben, ja, das ist die natürliche Entwicklung, was halt alles überhaupt nicht stimmt. Ne? Und dann wurde immer mehr da drauf gesetzt, zu sagen, ja. Und dann, das ist ja noch gar nicht so lange her. Also wir haben ja selbst im letzten Jahrtausend war es ja immer noch, dass dieses, ja, die Mütter sind an einem schuld. Ne? Also ich meine, wenn man sich so Freud anguckt, ja, was da für eine enorme Last auf Müttern abgeladen wird für die psychische Entwicklung, während die Vaterschaft da gar nicht so sehr mit reingeschaut wird. Ne? Und das ist dieses, ja, wer soll es denn falsch machen, wenn nicht die Mütter, die ja die ganze Zeit dazu verpflichtet sind, anwesend zu sein. So, und so wurden wir da immer weiter hineingedrängt. Und das, was du eben angesprochen hast, ne, mit dieser Individualisierung, das ist ja das Krasse, dass die Verantwortung von wir leben in Gemeinschaft und kümmern uns umeinander, wurde halt immer mehr dahin geschoben auf Individualität und die Frauen kümmern sich um alle. Mhm. Und das ist, ne, weil das ist ja, für die Kinder sind wir zuständig, jetzt sind wir für die Alten zuständig, das System, auch da, Pflegesystem bricht ja zusammen und es wird einfach immer, immer mehr.
Ja, und das zu verstehen, ne, im Kontext sozusagen der sonstigen gesellschaftlichen Entwicklung. Also im Grunde ist es ja auch eine Entwicklung mit dem Kapitalismus, ne, dass der das sozusagen erforderlich macht, ne, dass wir diese unbezahlte Arbeit leisten und alle den Laden am Laufen halten und die Menschen sozusagen arbeitsfähig bleiben, sich das bewusst zu machen. Also ich glaube, das ist ja super ein auch oft schmerzhafter Prozess, würde ich sagen. Das zu sehen, aber das hilft natürlich, um zu sehen, okay, ich bin nicht individuell schuld, mag ich kaum sagen, ne? Aber ja, also überhaupt diese Schuld ist einfach so ein überflüssiges Konstrukt, eben ja eigentlich auch ein patriarchales Konzept aus dieser Logik heraus. Irgendwer muss schuld sein, um Machtverhältnisse ja sozusagen auch aufrecht zu erhalten. Also ja, es gibt also einerseits diese starke kollektive Prägung aus sozusagen der kulturhistorischen Entwicklung, die ja auch immer im Gange ist. Also, ne, die geht ja weiter. Deswegen ist es, also, ja, finde ich es auch wirklich spannend. Das kann man ja gar nicht so richtig reflektieren, wenn man mittendrin steckt eben, ne. Was zeichnet eigentlich das jetzt so aus? Du sagst die Komplexität und irgendwie diese vielen Erwartungen. Und gleichzeitig gibt's dann ja auch, was ja auch einfach total stark wirkt, die individuelle Prägung, ne, von, ja, den letzten ein, zwei Generationen. Was ist da wichtig zu reflektieren, wenn man sozusagen die eigene Prägung von Mutterschaft anguckt?
Auch das ist total kompliziert. Weil, also wir haben ja das, dass wir natürlich in einer bestimmten Weise erzogen wurden, ne? Aber tatsächlich diese Rollenbilder, die hängen ja noch mit vielen anderen Sachen. Also das ist nicht nur, aha, ich habe gesehen, Mama war zu Hause oder Mama ist zur Arbeit gegangen oder Papa hat auch mal im Haushalt irgendwas gemacht oder nicht, sondern wir müssen dann eigentlich noch viel, viel weiter zurückgehen, weil wir müssen schauen, wir haben ja eine bestimmte Art von Verhalten, was uns in dieser Mutterschaft prägt. Also dass wir bestimmte Aufgaben mehr übernehmen, zum Beispiel, ne, dass wir dieses in Stresssituationen dazu neigen, nicht zu flüchten. Ja, du könntest ja auch sagen, dann scheiße ist ja anstrengend, ich schmeiß die Scheiße hin und mach den Abwasch nicht. Aber was machen wir? So, und die Frage ist, warum eigentlich? Weil andere, das könnte auch eine Stressreaktion sein, aber wir in Stress sind wieder darauf geprägt, dass wir uns um andere kümmern. Ja, und deswegen machen wir das auch, dass wir besonders dann auch unsere Familien im Blick nehmen und noch mehr machen, ja, dass wir halt das zusammenhalten, dieses Tend and Befriend. Ne, wir haben ja als Stressreaktion Freeze, also dieses Einfrieren. Wir haben Fluchtreaktion, ne, und wir haben auch dieses ich kümmere mich besonders stark um andere. Da muss man halt gucken, okay, wo kommt das eigentlich her und warum haben wir so viel, also wie ist unser Stresssystem auch mitgeprägt? Ne? Und das ist einerseits natürlich durch Schwangerschaftsfaktoren, die sich da auswirken, also die wir selber erlebt haben im Uterus, aber eben auch Stress aus vorangegangenen Generationen. Ja, und also das ist, man muss halt wirklich, wir haben so viel Lasten in den vergangenen Generationen, ja, durch Kriegstraumata, Vertreibung, Menschen, die irgendwie inhaftiert wurden und so weiter. Also Familien haben ja gerade auch durch den Zweiten Weltkrieg, da sind immer irgendwelche Sachen mit drin, die sich langfristig auswirken können auf unser Stressverarbeitungssystem, darauf, wie wir mit Gefühlen umgehen. Auch das ist so ein Thema, ne? Dieses, dass wir als Mütter so ein Problem oft haben, mit Wut umzugehen. Ne? Und dass wir auch wieder nicht sagen, so, was sind denn das hier für unmögliche Zustände für Mutterschaft? Wir gehen auf die Straße und demonstrieren und machen irgendwas. So, und das wird uns ja dann auch gleich wieder vorgeworfen. Hey, wenn es so schlimm wäre, dann würdet ihr ja was machen. Aber dahinter zu gucken, okay, warum ist denn das eigentlich so? Ja, wie wurden wir erzogen? Und wie wurde mit Wut umgegangen? Warum sind wir so, dass wir eben nicht so laut wütend sind, sondern vielleicht eher weinen, wenn wir wütend sind? Ne? Das ist ja eigentlich nicht die passende Reaktion, sondern es ist das, was wir gelernt haben. Genau, also wir müssen da tatsächlich eigentlich ein paar Generationen zurückgehen und schauen, okay, was gab es immer für Einflüsse da drauf und wie hat sich das verankert?
Ja, ja. Absolut, aber ja, auch wichtig, sich klar zu machen. Ich finde es auch immer wieder, das ist die Podcast-Hörerin, glaube ich, könnte es auch immer wieder hören, aus verschiedenen Perspektiven, dass es so komplex ist. Und weißt du, jedes Mal nimmt man vielleicht auch einen kleinen anderen Aspekt mit, weil ich glaube, sich diese Komplexität bewusst zu machen, klärt ja auch, warum es vielleicht alleine auch sehr schwierig ist, da sozusagen seinen ganz eigenen Weg einfach mal so zu gehen. Ne? Und das wäre vielleicht auch so die nächste Frage. Was glaubst du, unterstützt Mütter dabei, wenn wir jetzt vor diesem Hintergrund dieser krassen Komplexität der Prägung, was unterstützt Mütter denn dennoch, ihren eigenen, in Anführungsstrichen, Weg zu gehen? Wir gehen ja logischerweise immer im Kontext derer, die eben vor uns gegangen sind. Aber irgendwas verändert sich ja dann eben auch wieder. Oder wir wollen vielleicht gerne was verändern, was anders machen, neue Mütter, in Anführungsstrichen, eben sein. Was unterstützt Mütter dabei?
Ich glaube, dass das wirklich Wichtige ist, dass wir drüber sprechen. Dass wir über Realität sprechen und damit einerseits eine Offenheit finden für diese Individualität und zu sagen, ach Mensch, die macht das anders. Vielleicht kann ich daraus was mitnehmen für mich. Und auf der anderen Seite aber auch sehen, wenn wir darüber sprechen, aha, die hat ja ähnliche Probleme. Ja, und weil das ist auch diese Individualisierung von Mutterschaft führt ja auch immer dazu, dass wir denken, okay, das ist nur ich scheitere. Mhm. Alle anderen sind besser als ich. Aber da in so ein kollektives Gefühl reinzukommen von, nee, das stimmt gar nicht, ja, das ermöglicht auch gleich viel mehr Mitgefühl mit einem selbst. Mhm. Ja? So, nee, das ist nicht nur mein Ding. Nicht nur ich bin falsch und daraus auch eine Stärke wieder zu sehen, weil wenn wir immer denken, okay, das liegt nur an mir, ich bin schwach, macht das ja auch wieder was mit unserem Denken. Aber wenn wir uns austauschen und sehen, aha, hier alles strugglen um mich herum, auch wenn es unterschiedliche Punkte sind, aber das macht Gemeinschaft. Und ich glaube, diese Gemeinschaft, die ist besonders wichtig.
Und eins deiner Bücher heißt ja New Moms for Rebel Girls. Was würdest du oder wie würdest du diese neuen Mütter charakterisieren? Was zeichnet die aus?
Na, ich glaube, das ist wirklich dieses, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ja, dass wir sagen, also dass wir müssen ja nicht mal einen Plan haben davon, wo wir hin wollen oder das, wie es ist, ist irgendwie schwierig. Ja, und ich leide darunter teilweise auch. Und was kann ich denn anders machen? So. Also, ohne sich da gleich unter diesen Stress zu setzen, zu sagen, okay, ich muss jetzt sofort eine Lösung haben, sondern erstmal einfach zu sagen, so. Und ich will das auch nicht mehr so, wie es früher war. Ja, ich will vielleicht nicht so die Mutterschaft leben, wie eben meine Mutter das gemacht hat oder Großmutter oder wer auch immer, ne, sondern zu sagen, nee, ich will das anders, auch wenn ich nicht genau weiß, wie, aber ich setze mich damit auseinander.
Ja, das finde ich einen schönen und wichtigen Aspekt. Und das ist vielleicht ja auch was sozusagen überhaupt Neues, dass überhaupt der Fokus auch in unserer Generation weggehen darf. Also ne, von den Kindern auch wiederum, das sei ja auch ein wichtiger Fokus, muss man sagen, wichtige Bewegung, sozusagen, dass überhaupt Kindheit ja ganz anders ja wertgeschätzt wurde und ja weiter wird als ja in der Generation zum Beispiel unserer Großmütter und Mütter. Aber das ist vielleicht auch was es eben jetzt, ne, jetzt erst möglich ist, dass das überhaupt ja diese Reflexion über Mutterschaft stattfinden kann. Natürlich auch über Vaterschaft, ne, da können wir vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, dass das natürlich für Väter eigentlich alles genauso gilt, aber wir sprechen jetzt halt über Mütter. Mir begegnet das immer wieder, dass Mütter fragen, wenn ich sozusagen das nicht mit allem einverstanden bin, was andere Menschen, teilweise sogar der Partner, ne, sozusagen im Kontakt mit meinen Kindern so sagen oder machen oder so, ist es trotzdem okay, dass, ne, dass ich nicht immer da bin, so ungefähr. Was würdest du diesen Müttern antworten?
Hängt ja ganz viel mit dem Schuldgefühl zusammen. Weil die Sache ist ja, selbst wenn wir loslassen, sind wir trotzdem verantwortlich oder werden verantwortlich gemacht. Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, mein Partner ist dafür zuständig, dass der Schulausflug organisiert wird und alles dabei ist. Und dann ist das Kind, hat es vielleicht nicht alles dabei. Ja, so. Und verantwortlich wird ja dann nicht er gemacht, sondern meistens eben die Mutter. So, und das ist für alle möglichen Sachen so, ja, wie läuft denn das Kind rum, was hat es denn für Anziehsachen an, warum ist das hässlich angezogen, keine Ahnung, ja, so, die Leute beurteilen immer noch die ganze, und davon musst du dich erstmal dann auch frei machen. Es geht nicht nur darum, dass ich die Verantwortung abgebe, sondern dass ich lerne, dieses Schuldgefühl nicht auf mich zu nehmen, was kommen wird, ja, und, oder was zumindest auch wie so ein Damokles über einem schwebt, ja, weil du einfach weißt, selbst wenn er alles richtig macht, ist trotzdem die Gefahr einfach da von dieser Verurteilung. So, und es ist halt nicht nur das Abgeben, sondern es ist auch dann die Auseinandersetzung mit Schuldgefühl und warum ist es mir so wichtig, dass andere ein gutes Bild von mir haben? Warum möchte ich, dass andere Leute immer zufrieden sind mit dem, was ich leiste? Also hinter dieser einen Sache steht was wieder voll Komplexes, was eben gar nicht so einfach ist für viele.
Ich frage mich auch da gerade noch, ob eigentlich das überhaupt so hilfreich ist, dass wir, also Mutterschaft, das ist so blöd, wir können ja, Sprache macht ja so viel, ne? Überhaupt diese Unterscheidung sozusagen zwischen Müttern und Vätern. Manchmal ist es ja auch sinnvoll, einfach von Eltern eben zu sprechen. Oder, also, ne, sind wir nicht einfach Frauen, die eben auch, oder also Männer, die eben auch Eltern sind, anstatt sozusagen, ne, das frage ich mich gerade, dass das ja auch was immer wieder sozusagen betont, was angeblich mit dieser Rolle zu tun hat, ne? Wie du gerade sagst, es gibt sozusagen Dinge, die mit dieser Rolle vermeintlich zu tun haben, dann muss ich mich von denen frei machen und gleichzeitig will ich irgendwie diese Rolle erfüllen. Hast du dazu Gedanken? Also versuchst du das in deiner Sprache oder findest du es auch wichtig, ja, eher sozusagen das, was wir unter Mutterschaft verstehen, zu verändern?
Ja, ich glaube sowohl als auch. Also ich glaube, es ist einmal wichtig, tatsächlich Mutterschaft als Mutterschaft zu betrachten und auch da mehr Wertschätzung reinzubringen. Aber im Kontext von Elternschaft halt eigentlich Elternschaft aufzuwerten. Ne? Und gerade auch über Sprache. Also zum Beispiel, wir hatten das an zwei Schulen, dass es dort halt noch Mutti-Hefte gab. Und
was dann, ist das?
Das sind Mitteilungshefte.
Ah, okay. Ich dachte gerade, was ist das? Das ist ein Mutti-Heft. Ich habe gerade an so eine Art Poesie-Album gedacht.
Die Mitteilungshefte für zu Hause, es gibt die sogar noch, also zu kaufen die auch Mutti, wo dann Mutti.
Ach, wirklich? Wow.
Wann war dann beim Eltern? Ich bin auch sehr, sehr schlecht in Elternabenden, deswegen machen wir das meistens so, dass er dahin geht. Und meinte dann auch, was es eigentlich soll. So, warum es hier ein Mutti-Heft gibt und er doch aber als Vater da zuständig ist. So, ne? Und laut wir hatten solche Situationen wirklich oft. Oder auch zum Beispiel, dass ein Kind hatte einen Unfall in der Schule und ich wurde angerufen, aber ich war halt gerade nicht erreichbar. Und dann habe ich das Kind nachmittags abgeholt von der Schule und es kam so bandagiert an, was denn hier passiert? Und das Kind dann, ja, wir hätten ja versucht, mich anzurufen. So war dann natürlich auch traurig, weil ich ja nicht rangehöre. Ja, aber die Telefonnummer von Papa ist ja hier mit drauf. Die haben den einfach nicht angerufen.
So. Wie krass. Wow.
Und natürlich ist das wieder so ein Beispiel für, dann bist du halt schuld. Also auch wenn er eingeschlafen ist. Und das dann auch dem Kind zu erklären, das tut mir total leid. Papa wäre ja gekommen. So. Der liegt auf Seiten der Schule, weil die da nicht angerufen haben.
Ja.
So, aber das ist genau dieses Damokles, was da über uns schwert, was da über uns hängt. Du bist dann halt schuld. Ne? Also ich glaube, es geht tatsächlich ganz, ganz oft durch dieses starke Schamempfinden, was insbesondere eben in der weiblichen Sozialisation übergeholfen wird.
Was könnte Mütter da unterstützen, sozusagen gegen diese dann doch starken Gefühle, ist es ja, ne? Oder trotz dieser starken Gefühle zu handeln, ist ja gar kein Gegen. Ich finde es auch, ne, auch da ist Sprache wieder interessant. In meinem Erleben ist es mehr ein ja dennoch sozusagen oder ein sowohl als auch oder so. Ich weiß nicht, das würde mich total interessieren, wie du das siehst oder erlebst.
Meine Kinder sind ja jetzt schon relativ groß. Deswegen habe ich natürlich den positiven Effekt zu sehen, dass es okay ist, dass die sich gut entwickelt haben. Obwohl wir deutlich vom klassischen Rollenbild in Familien abweichen. Ich glaube, mir kommt auch zugute bei solchen, dass ich einfach trotzig bin als Person. Und wenn mir jemand irgendwie sowas sagt, ich dann einfach was dagegen sage. Ne? So, dass gar nicht an mich rankommt, aber natürlich auch in Verbindung, glaube ich, mit Aufklärung. Ne? Also wirklich zu wissen, stimmt ja auch gar nicht. Ne? Also wenn wir da wirklich auf das Bindungssystem gucken, was ist eigentlich wichtig für kindliche Entwicklung, gibt es da keinen Punkt, wo man sagt, das ist irgendwie geschlechtsabhängig von den Bezugspersonen. Das gibt es halt einfach nicht. Und dieses Wissen, glaube ich, muss man wirklich tief verankert haben. Und da ist es aber das Schwierige, dass das ja allgemein nicht unbedingt da ist, ne? Weil du liest halt immer wieder und die Mutter ist so wichtig. Und nur Mütter haben dieses Gefühl für ja auch diese ganzen, weiß ich nicht, Memes und so. Ja, es geht ja immer wieder das romantisch Verklärende, ne? Was auf der einen Seite ja auch wichtig ist oder schön ist, weil es gibt es ja auch diese Gefühle, ja, von besonderer Verbundenheit und so. Aber sie sind eben nicht geschlechtsabhängig. Mhm. Ne? Und das macht es uns aber, glaube ich, immer noch sehr schwer, wirklich zu verstehen. Genauso wie halt, weiß ich nicht, die ganzen Bücher, die ich auch schreibe und die alle anderen schreiben, die sind natürlich mehr an Mütter adressiert. Die Erziehungszeitschriften sind mehr an Mütter adressiert. Es transportiert sich die ganze Zeit, Mutter ist zuständig. Das ist besser. Ne? Selbst wenn es moderne Zeitschriften sind, ja, ist die Ansprache ja trotzdem nicht, ne, und es wissen auch Verlage und so weiter, dass sie halt versuchen, insbesondere Mütter zu sprechen.
Ja, das ist wieder so eine Art Teufelskreis, ne? Dass man, wenn man nicht damit, wenn man nicht anfängt, genau die Väter zu adressieren, können sie auch schwerer in ihre Verantwortung oder in das Interesse eben kommen. Ne? Auch wenn das ja definitiv steigt. Ich glaube, das zeichnet auch diese Generation von Eltern aus, ne? Dass wir ja sehen in allen Zahlen, dass es zumindest ein deutlich gesteigertes Bedürfnis gibt, für Väter präsent zu sein und Care-Arbeit zu übernehmen. Die Umsetzung, genau, da sind wir noch nicht ganz, aber Das ist ja nun mal der Anfang. Wenn wir so auf, da sind wir jetzt vielleicht auch bei diesem Thema gleichberechtigte oder feministische Elternschaft. Das ist ja auch was, was deine Arbeit total auszeichnet, eigentlich diese feministische Haltung zusammenzudenken mit, ja, dem Blick auf Kinder, mit dem Blick auf Familien, Mütter und Väter. Wie ist das Thema Feminismus für dich wichtig geworden? Weil ich finde, du gehörst auch zu denen, die das durchaus thematisieren, ne? Ich glaube, viele haben vielleicht das auch als Teil ihrer Haltung, aber sprechen das gar nicht so aus. Ja, wie ist sozusagen der Feminismus für dich da in die Auseinandersetzung mit Familien gerückt?
Also die Bedeutung ist mir klar geworden, noch mehr durch das Kinderhaben überhaupt, ne, wie wichtig Feminismus ist. Und für mich ist es eigentlich so logisch. Ja, also ich finde, dass es kann kein bedürfnisorientiertes Familienleben geben ohne Feminismus. Mhm. Und ich weiß, es gibt da immer so Vorbehalte, dass Leute sich da nicht eingruppieren wollen, in Feministinnen zu sein, ja, oder Feministen. Das hat immer noch so ein, weiß ich nicht, so ein, lustigerweise habe ich heute so einen Latz an, so ein Latzhosen-Image. Ja. Aber auch das ist ja eine negative Zuschreibung, die bewusst gemacht wurde. Ja, und das ist ja auch etwas, was bewusst weiterhin gemacht wird, Frauen abzuwerten und sie zuzuschreiben und zu sagen, ja, alle Feministinnen sind hässlich und unrasiert und keine Ahnung, was die alles sagen. Ja, Feminismus ist für Freiheit einfach da. Ja, dass wir leben können in einer gerechteren Welt. Unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von der Herkunft, unabhängig auch vom Alter. Ja, und da ist auch so ein Aspekt, den finde ich auch ganz wichtig, dass Feminismus ja eigentlich eben auch sagen muss, okay, wir kümmern uns um Gerechtigkeit auch für Menschen unabhängig vom Alter, also eben auch für Kinder. Ja, das ist auch was Adultismuskritisches, was ich persönlich da drin sehe. Es gibt kein Bedürfnis orientiert, ohne zu sehen, was sind eigentlich die Bedürfnisse aller Familienmitglieder und wie schaffen wir es, eine gute Balance herzustellen. Und das ist für mich eigentlich feministisches Familienleben und damit dann gleichzusetzen mit Bedürfnisorientierung. Und alles andere, weiß ich nicht, das ist für mich unklar. Ja. Wie man sich nicht zuordnen kann dafür, aber sagt, dass man irgendwie bedürfnisorientiert wäre. Ne, weil es muss darum gehen, Gerechtigkeit herzustellen und ganz besonders eben auch für Mütter. Ja, weil man kann sich nicht um andere kümmern und auch Väter können sich nicht um andere kümmern, wenn es einem nicht gut geht. So, und alle müssen in den Blick genommen werden.
Und was ja mit Feminismus auch oft verbunden ist, ist sowas Kämpferisches, Anstrengendes. Und das finde ich auch spannend. Da hast du, glaube ich, auch irgendwie so einen individuellen Weg für dich gefunden, weil ich erlebe dich als total klar und sanft, könnte ich vielleicht sagen, und durchaus kämpferisch, aber nicht auf so eine, auf diese, in dieser Gegeneinanderart, wenn du weißt, was ich meine. Also ne, nicht in so einer Polarisierung. Und ich glaube, das ist auch was irgendwie, was mich irgendwie auch viel beschäftigt. Wie kann ich selbst klar und bestimmt sozusagen in meiner Haltung und in dem, wie ich meinen Weg gehen will, sein, ohne in so einen Kampf zu rutschen? Weil es kann ja auch manchmal sich wirklich anstrengend anfühlen. Man hat ja auch durchaus das Gefühl, finde ich, wenn man es anders macht, mit dieser anderen Haltung, dass es anstrengend wird. Kennst du das? Und wie gehst du damit um, wenn du, also rutschst du in so einen anstrengenden Kampf rein? Oder ist es vielleicht auch einfach nötig, natürlich an manchen Stellen sich auch abzuarbeiten, ohne dass es eben ein Gegeneinander wird? Ich glaube, das ist meine Frage so ein bisschen, ne? Wie schaffen wir das?
Mein Ansatz, das nennen wir hier, mein Mann sagt das ganz oft, dass ich versuche, die Menschen wegzuflauschen.
Ja.
Tatsächlich, weil ich glaube, es geht ja eigentlich darum, dass wir mehr ins Fühlen kommen. dass sowohl Mütter als auch alle anderen Menschen mehr da reinkommen, zu gucken, okay, was brauche ich eigentlich? Ja, und das gilt sowohl für Erziehung als auch für andere gesellschaftliche Veränderungen, dass wir das nicht schaffen, Menschen zu überzeugen durch Argumente. Ja, weil da gibt es ja auch einfach ewig viele Argumente, warum ist das sinnvoll, warum ist das gesund, ja, warum ist diese Art von Erziehung, bedürfnisorientiertes Erziehen, warum ist das gesünder für Menschen, warum ist es gesünder, auf Gewalt zu verzichten, warum ist es besser, eben Gerechtigkeit herzustellen für alle. Also kognitiv gibt es das alles, ja, so, das ist überzeugend. Aber es funktioniert nicht, weil die Menschen das nicht fühlen. So, und das, man kann halt auch nicht sagen, okay, du musst jetzt bedürfnisorientiert erziehen. Es funktioniert nicht, weil du musst dich dafür ja bestimmten Themen in dir drin stellen und da Zugang zu Gefühlen bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass das besser klappt, wenn ich Menschen auf einer emotionalen Ebene abhole und da einfach sanft bin und versuche, erstmal eine Verbindung herzustellen und dann ins Gefühl zu gehen und ihnen nicht gleich das vor den Kopf knalle, zu sagen, du musst es aber so und so machen. Ne? Und natürlich auch eine Gratwanderung, und ich finde das auch total schwierig für mich manchmal, weil ich das auch manchmal vorgeworfen bekomme, dieses, ah, und das ist alles bei dir, es ist so rosa und kuschelig und weich, so, aber ich persönlich habe das Gefühl, dass das viel besser funktioniert. So, und das ist halt mein Weg, das durch so eine Hintertür einfach reinzutragen. Ja, gerade für die, die sagen, nee, also Feminismus, das ist überhaupt nicht meins. Ne, und dann aber das zu fühlen erstmal und dann zu sagen, okay, das ist eigentlich Feminismus. So, jetzt ist so, schau mal. Ne, das ist
ja.
Was du eigentlich.
Ja, also auch eine eigene Definition letztendlich finden oder dir ganz bewusst sein, was ist da sozusagen deine Haltung und das, was du ja in die Welt trägst. Und machst du das mit der Wut und im Umgang mit den Dingen, die du nicht ändern kannst, auch so? Also ja, ist es für dich auch eher das Wahrnehmen deiner eigenen Gefühle dazu als erstes oder wie gehst du damit um?
Also du meinst, wenn ich was blöd finde?
Ja, genau, wenn wir, was ich lesen, jetzt ist da die Haushaltsdebatte und jetzt haben sie schon wieder, weiß nicht, die Kindergrundsicherung komplett, kann man jetzt wieder vergessen, so ungefähr, und man liest es so und ne, sowas kann es sein, oder wie du sagst, du stellst fest, die Schule hat deinen Mann nicht angerufen, obwohl das Kind verletzt war. Ich meine, das kann einfach auch ganz schön wütend machen. So, sowas meine ich, also. Ja, wie du mit diesen Dingen umgehst, die du gerne ändern würdest, aber nicht sofort ändern kannst.
Also ich versuche, das tatsächlich entspannt zu machen, aber manchmal schaffe ich das einfach nicht. So, also tatsächlich ist es auch so, in dieser besagten Schule, auf der wir auch nicht mehr sind, nicht lange waren, unter anderem deswegen, weil ich da einmal wirklich ausgeflippt bin und die Schulleiterin und die Lehrerin angeschrien habe, was das ja eigentlich soll.
Ja. Verständlicherweise.
Also ich versuche es tatsächlich, ja, aber das gelingt mir nicht immer so gut. So, also ich bin ja auch einfach auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert und habe da auch die diversen Traumata, die da irgendwie hinterherhängen, an denen ich arbeite. Und mein generationsübergreifendes Stressverarbeitungssystem und so weiter. Aber ich versuche es, genau. Und ich versuche, wenn ich solche Sachen irgendwie lese, denken, also gerade bei Sachkommentaren oder so, ne? Zu denken, nee, erstmal durchatmen, ja, meine eigenen Beruhigungsstrategien zu nutzen und dann nicht, vor allem bei ganz vielen Sachen, nicht drauf einzugehen. Ja, also bei manchen Sachen halt nicht, aber bei solchen unangenehmen Kommentaren zum Beispiel im Internet und so. Um nochmal ganz kurz auf das, was ich vorhin zurückgesagt hatte, ne, Feministinnen sind so und so, wichtig als Disclaimer nochmal, dass es total in Ordnung ist, wenn Frauen nicht rasiert sind oder kurze Haare tragen.
Sowieso.
Sowas alles, ja.
Ja.
Das ist ja das Problem daran, dass gesellschaftliche Bilder vorgeformt werden, wie wir zu sein haben. Und dann gesagt wird, das sei hässlich, obwohl es halt eigentlich normal ist. Ne? Und ist ja auch dieses, und das, sowas begegnet mir auch einfach total oft, wo ich dann sage, okay, ich atme jetzt durch und denke, das sagt mehr über dich aus und deine Sozialisation als über mich, ja, oder über diese Antwort, die du da gerade versuchst niederzumachen, weil all dieses Niedermachen von anderen Menschen im Netz, ne, also dem muss Einhalt geboten werden, aber es betrifft immer die Person, die das macht. Also ich versuche da immer das zu sehen, okay, warum macht jemand sowas, warum macht jemand solche Kommentare, warum schreibt mir jemand komische Direktnachrichten oder macht komische Rezensionen oder irgendwie sowas. Ich denke, okay, das hier trifft irgendwas in dir, mit dem du dich noch nicht richtig auseinandergesetzt hast. Das ist ein Thema hier.
Ja, das ist vielleicht auch total wichtig, sich bewusst zu machen, wo gebe ich Energie rein und wo eben auch nicht, ne? Wo behalte ich sie für mich?
Ja, welchen Kampf willst du kämpfen? So, wo ist hier, Energie reinzustecken?
Das stimmt. Eben nicht. Vielleicht ist es nicht kampflos, aber sozusagen nicht jeden Kampf zu kämpfen, den man kämpfen könnte, ne? Wir sind ja da so gestartet, was Mutterschaft heute eigentlich ausmacht. Und mich würde abschließend interessieren, was du dir wünschst. Das treibt, also ne, es gibt ja auch Dinge, die dich einfach antreiben, deine Arbeit antreiben. Da sind ja wahrscheinlich ja diese Wünsche, Absichten dahinter, was du dir auch wünschst, was sich sozusagen für Mütter verändert oder wie sich eben auch das Mutterbild weiter wandelt. Was wünschst du dir da?
Ich würde mir einfach mehr Leichtigkeit wünschen. Ja, weil das ist ja, also was, womit ich in meiner Arbeit zu tun habe, aber wahrscheinlich du auch in deiner Arbeit, ne, dass das so drückt, dass auf so vielen Ebenen eben keine Leichtigkeit da ist und das ja eigentlich schön sein kann und schön sein sollte, Mutter zu sein. Ja, dass es
ja
was Schönes ist, dass man das genießen kann. Ja, und da, finde ich, entfernen wir uns sehr stark von. Und das wünsche ich mir, dass es anders ist. Und dass es die Freiheit gibt, zu sagen, für mich ist es schön auf die Art und vielleicht jemand anderes auf eine total andere Art, dass es schön ist. Und es geht wirklich darum, es ganz tief in sich drin einfach schön zu finden. Ja, so unabhängig davon, wie andere das beurteilen, sondern glücklich zu sein in dem, wie ich das fühle. Das wünsche ich mir.
Ja, wie schön. Das wünsche ich auch allen Müttern, die hier zuhören, aber auch natürlich genau allen Vätern, falls welche zuhören. Dieses, ja, ist eine ganz schöne, schöne Perspektive. Ich danke dir fürs Teilen deiner Gedanken, deiner Arbeit, deine vielen spannenden Bücher, die ich alle, die ich gelesen habe, empfehlen kann. Ich verlinke auf jeden Fall New Moms for Rebel Girls und Muttersein in den Shownotes. Ich denke, das sind die zwei Bücher, die hier zuhören, als erstes zur Hand nehmen dürfen, wenn sie sich weiter für die Themen interessieren, über die wir gesprochen haben. Ja, danke dir, Susanne.
Ja, ich danke dir.
Ja, ich möchte nochmal Susannes Wunsch für alle Mütter unterstreichen und auch dir ganz viel Leichtigkeit wünschen, Freude am Miteinander sein und solltest du das gerade nicht verspüren, dich fragen, woran liegt das eigentlich? Was ist das unerfüllte Bedürfnis? Was brauchst du? Wie könntest du wieder mehr Leichtigkeit in deiner Mutterschaft entwickeln, wissend, dass das nicht selbstverständlich und nicht immer leicht eben ist? Ich finde aber, das passt einfach auch sehr gut zu dieser Energie der Sommerzeit, in der wir uns befinden und zu den bevorstehenden Wochen, in denen du es dir hoffentlich schön machen kannst. Dieser Podcast macht jetzt Sommerpause. Es gibt im September neue Folgen. Und wenn du Lust hast, dich mehr mit deiner Mutterschaft auseinanderzusetzen und deinen individuellen Weg zu diesem Thema zu stärken, dann trag dich doch sehr gerne schon mal für die Warteliste für den nächsten Feminist Motherhood Circle ein. Das ist mein Angebot für alle Mütter, die sich mehr mit ihrer individuellen und kollektiven Prägung zum Thema Mutterschaft auseinandersetzen wollen und einfach mit dieser benannten Komplexität der Mutterschaft heute. Das ist etwas sehr Besonderes, ein sehr besonderes Format, und es ist auch in dieser Welt eben etwas Besonderes. Also in dieser Welt, in der Care-Arbeit für so selbstverständlich gehalten wird, ist es einfach etwas Besonderes, dem Thema Mutterschaft wirklich ja, Raum zu geben und dieses Thema damit wertzuschätzen. Und wenn du merkst, dass du darauf Lust hättest, wie gesagt, trag dich gerne für die Warteliste ein, schau dir alle Infos auf meiner Website an, und ich freue mich, falls ich dich dann ab Oktober im Feminist Motherhood Circle begrüßen darf, und über die Warteliste bekommst du dann dazu nach der Sommerpause mehr Infos. Viele liebe Grüße und bis bald.